Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Martin Kreulz. Er kennt sich sehr gut aus mit Männern und wie Männer trauern. Und das ist heute unser Thema. Ich finde es super spannend. Ich habe mir noch nie so Gedanken gemacht, ob Männer anders trauern als Frauen. Und bin total gespannt, mehr darüber zu erfahren.
Danke für die Einladung.
Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Wie haben Sie sich das angeeignet? Warum befassen Sie sich überhaupt damit?
Naja, so ein Trauerthema ist ein Thema, damit fängt man an, wenn man eine eigene Erfahrung gemacht hat, sage ich jetzt mal. So, meine Frau ist 2009 gestorben und hat mich zurückgelassen, damals mit 4 kleinen Kindern zwischen 2 und 11 Jahren. Und mein erster Impuls, ich weiß nicht weshalb, war immer, ich will mich mit Männern austauschen. Ich will wissen, wie macht ihr das, wenn ihr in ähnlichen Situationen wart? Aber ich habe keine gefunden. Und ich bin durch die Hospize im Münsterland damals noch gezogen und habe versucht, Männer zu finden und ganz viele Trauercafés aufgesucht und wunderbare Frauen getroffen, die dort saßen, aber die Männer waren halt nicht da. Und daraus hat sich so ein Bild für mich ergeben, dass ich gesagt habe, okay, war eine Zeit lang aus der Wissenschaft weg, ich gehe wieder in die Wissenschaft rein, weil da scheint es einen roten Faden zu geben. Und wenn ich diesen roten Faden folge, kriege ich vielleicht Antworten, warum die Männer hier nirgendwo auftauchen. Das war mein damaliger Ansatz. Und aus der eigenen Betroffenheit ist dann letztendlich so ein bisschen wieder der Wissenschaftler rausgekommen. Und heute habe ich eigentlich die Seiten gewechselt und begleite Männer, ich begleite aber auch ganz viele Frauen, die Männer nicht verstehen, um einfach mehr Wissen in die Breite reinzukriegen. Nicht um zu sagen, dass es gut oder schlecht ist, sondern dass es anders ist. Und vielleicht brauchen wir andere Tools, um Männern mehr bieten zu können, mehr zu erreichen.
Warum hat es Ihnen nicht geholfen, mit Frauen zu sprechen? Warum war das Angebot nicht ausreichend? Was war in Ihrem Bauchgefühl oder was hat Ihnen gesagt, nee, das ist es nicht für mich?
Nee, das ist nicht, dass die Frauen mir nicht geholfen haben. Das will ich gar nicht mal sagen, sondern ich wollte einfach aus dem Erfahrungsschatz der Männer mehr erfahren. Vielleicht eher so diesen authentischen Aspekt herauszubekommen, dass es einer vom gleichen Geschlecht, vielleicht mit einer gleichen Situation. Wie machst du das? Wie denkst du? Ich habe ein Trauercafé geleitet mit dem Pfarrreferenten damals im Vorort von Münster. Und wir hätten gedacht, wir beide als Männer machen dieses Trauercafé. Dann kommen natürlich auch die Männer und wir können uns austauschen. Wir haben wunderbare 16 Frauen da über mehrere Jahre sitzen gehabt, die jeden Monat einen wirklich tollen Kuchen gebacken haben zum Trauercafé. Aber die Männer sind nicht gekommen. Das waren wunderbare Gespräche. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Aber ich wollte auch wissen, warum die Männer es eben nicht tun. Das war der Ansatz, den ich immer im Hinterkopf hatte. Und ich hatte dann damals, weil ich überhaupt keine Männer gefunden hatte, gedacht, naja, dann lass doch mal systematisch abfragen, wie viele Männer gibt es eigentlich in meiner Situation? Habe beim Bundesamt für Statistik nachgefragt, gesagt, könnt ihr mir das ausrechnen? Und haben die gesagt, ja, das geht, wir brauchen ein paar Wochen, weil das sind mehrere Abteilungen, aber wir rechnen dir das aus. Und am Ende kam raus, von mir in meiner Situation gibt es 19.000 Männer in Deutschland. Und ich habe keinen gefunden am Anfang. Dann hatte ich mein erstes Buch irgendwann fertig, bin auf Lesetour durch die Hospize in Deutschland gegangen. Dann kamen die ersten Männer dazu, weil es sind natürlich immer irgendwo ganz wenige Männer vorhanden. Und mit denen kam ich ins Gespräch und darüber habe ich auch wieder ganz viel gelernt. Aber nein, ich habe auch von den Frauen ganz viel gelernt, gar keine Frage.
Hat es denn statistisch auch was damit zu tun, dass, wenn wir jetzt von Beziehungen ausgehen, dass Männer kürzer leben als Frauen, sich nicht so gesund quasi, nicht so um ihre Gesundheit kümmern, hat das da auch irgendwie was mit zu tun oder gar nicht so?
Ich glaube, es ist eher so ein erlernter Aspekt, den wir uns angeeignet haben. Und dieser erlernte Aspekt ist nicht nur Biologie, Evolution, der ist auch Soziologie ganz viel, der ist unsere Geschichte hier in Deutschland, wenn ich an die Weltkriege denke. Ja. Das spielt alles ineinander hinein. Ich bin jetzt nun mal Biologe und gucke mir gerne diese etwas längere Geschichte der letzten Hunderttausende von Jahren an, weil mich das einfach interessiert, um einfach zu wissen, naja, gibt es vielleicht eine Systematik da drin, die ich heute auch noch beachten kann. Das ist das, was mich interessiert. Ich weiß aber auch, wenn ich einen Vater habe, der nie gelernt hat, über seine Gefühle zu sprechen, dann wird er das kaum an seinen Sohn weitergeben können. Dann hat der Sohn es auch wieder nicht gelernt. Wir haben ein plastisches Gehirn, wir können ganz viel lernen, aber ich brauche halt die Impulse von außen. Und da sind die Eltern eben auch ganz, ganz wichtig.
Das heißt, sagen wir mal, Männer bis jetzt würden eher, natürlich verspüren sie Trauer und Verlust, es geht ihnen mies.
Klar.
Und sie haben schlimme Gedanken und wissen nicht raus, aber sie reden nicht drüber?
Genau. Ganz viele reden nicht drüber. Wir merken gerade, es gibt einen Wandel. Die junge Generation kommt diesem Thema immer näher. Sie schaffen es, mehr über ihre Gefühle zu reden. Aber wir reden natürlich auch über viele von denen, die 60, 70 sind, die vielleicht jetzt in den Sterbeprozess kommen oder ihre Angehörigen verloren haben. Und die haben es eben nicht gelernt und die tun sich halt unglaublich schwer. Wir Männer sind von der Biologie her so veranlagt, dass wir, wenn ich den langen Zeitraum betrachte, nicht die Kommunikativen waren. Die Kommunikativen waren immer die Frauen. Sie waren in der Familie drin, sie hätten die Kinder zu versorgen. Wir müssen immer überlegen, aus welcher Zeit kommen wir. Hm. Also biologisch betrachtet bestehen wir ja heute zu 99% unseres genetischen Materials aus einer Zeit, die ja schon längst vorbei ist. Das ist die Jäger- und Sammlerzeit. Mhm. Das ist aber immer noch abgespeichert in uns. Diese letzten 250 Jahre, die diesen wahnsinnigen Wandel in der Gesellschaft gebracht haben, der ist bei uns noch gar nicht abgespeichert. Mhm. Das braucht alles noch seine Zeit.
Aber das heißt, haben Sie beobachtet oder haben Sie herausgefunden, dass Männer, was machen die denn mit der Trauer? Schieben die die weg? Kommt die Trauer dann irgendwann wieder? Müssen sie sich zu einem anderen Zeitpunkt damit befassen? Also ist erstmal so Verdrängung?
Männer gehen in sogenannten Funktionsmodus rein. Sie versuchen den Alltag zu stemmen, sie versuchen alles drumherum zu organisieren. Man sieht das deutlich bei Paaren, die ein Kind verloren haben. Die Frau geht relativ schnell in die Trauer rein. Der Mann geht in den Funktionsmodus, der geht arbeiten, der macht vielleicht dann seinen Haushalt, weil die Frau vielleicht gerade nicht dazu in der Lage ist. Er versucht, das gesamte Setting aufrechtzuerhalten. Und dann, ein halbes Jahr später, kommen viele von den Männern und sagen, ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe das Gefühl, mir hat jemand den Stecker gezogen. Und dann fangen die an, darüber nachzudenken, was passiert ist. Aber sie gehen erstmal in einen Funktionsmodus rein.
Das ist ja meistens so, dass das Überlebensmodus ist, ne? Ja, also dass man einfach das, ich kann gerade nicht anders, ich brauche das jetzt so, ne?
Ja, genau.
Und habe dann vielleicht später mehr Kraft, mich damit auseinanderzusetzen?
Ich fange dann an, darüber nachzudenken, aber ich versuche erstmal logisch über die Situation nachzudenken. Das ist das, was wir Männer wieder versuchen, Faktenlage zu stecken und zu sagen, wie kann ich das lösen, bis ich dann an den Punkt komme, wo die Emotionen zuschlagen. Und dann muss ich sagen, habe ich es gelernt durch mein Elternhaus oder habe ich es nicht gelernt? Habe ich es nicht gelernt, falle ich vielleicht in ein Loch, weil ich gerade erstmal gar nicht weiß, was mit mir passiert.
Wenn ich jetzt an meine Erziehung denke, ich bin in den 70er Jahren geboren, quasi in den 80er Jahren groß geworden, 90er Jahren. Und ich weiß, dass meine Eltern, also sind sie auch mit meinen Kindern als Großeltern, so negative Gefühle eher so, ach komm, ist nicht so schlimm, oder wir lenken ab oder wir denken an was anderes. Also dass so negative Gefühle gar nicht so zulassen sind. Oder die müssen irgendwie weg auf jeden Fall. Mhm. Ne? Es ist nicht, die halten das nicht aus. Also die halten nicht aus, wenn ein Frust ist oder wenn eine unzufriedene Situation ist, als die Kinder noch klein waren. So, das wollten die immer irgendwie sofort lösen. Und wir haben da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass auch dieser Impuls bei Ihnen es muss sofort eine Lösung gefunden werden. Das darf nicht sein. Wir können uns damit nicht auseinandersetzen. Wenn man das natürlich so erlebt, dann nimmt man das auch mit. Und negative Gefühle, gerade auch von jemand anderen, ist auch anstrengend auszuhalten. Ja, ne? Gott, warum geht es dem jetzt nicht besser? Oder warum heult das Kind? Oder warum man will das nicht fühlen.
Genau.
Und wenn ich jetzt denke, ich wäre jetzt ein Mann zum Beispiel, hätte ich es von meinen Eltern nicht gelernt. Würde ich mit meinen Kindern auch wahrscheinlich genauso weitermachen. Aber wie breche ich zum Beispiel so einen Zirkel? Wie könnte das geschehen?
Das ist ein schwieriger Prozess, das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich muss Männer Möglichkeiten bieten, wo sie Vertrauen haben, um sich dem zu widmen. Mhm. Und das findet in den aktuellen Trauerbegleitungsangeboten, die wir in Deutschland haben, nur sehr marginal statt. Also ein Trauercafé, sage ich jetzt mal, ein klassisches Trauercafé, ist für einen Mann eine extreme Stresssituation. Mhm. Das klingt jetzt so banal, aber wir sitzen uns jetzt gegenüber. Mhm. Sie fordern mich durch Ihren Augenkontakt auf zum Gespräch. Mhm. Typisch Frau, ganz normal. Das könnt ihr gut. Für uns Männer ist das eine Drohgebärde. Oh. Abgespeichert ist das eine Drohgebärde. Mhm. Weil wir Männern grundsätzlich nicht gegenseitig in die Augen schauen in einem Gespräch. Wir gucken immer weg. Wenn wir uns gut kennen, wenn wir alte Freunde sind, dann ist das alles kein Problem. Wenn das ein fremder Mann ist, weiche ich dem aus. Oder ich versuche, dem Stand zu halten, dann heißt das aber, ich bin stärker als du. Mhm. Das ist das, was noch abgespeichert ist. Sie stellen sich das Setting vor, wir sind in einem Trauercafé. 10 Paar Augen schauen einen Mann an, der vielleicht gerade anfängt, sich seinen Gefühlen zu widmen, der aber abgespeichert hat, Augenkontakt ist eine Drohgebärde. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal total zusammenreißen und für mich sortieren. Das ist keine Drohgebärde, das ist ja nur ein Gefühl, was ich habe. Das ist ja erstmal gar nicht klar. Und dann muss ich mich auch noch meinen Gefühlen widmen, die mir aber eigentlich auch gerade sagen, wenn ich mich meinen Gefühlen widme und dann vielleicht die Tränen fließe, verliere ich meinen Status, den ich habe. Das sind ganz, ganz viele Aspekte, die da reinspielen, die wir in der Biologie gelernt haben, die in so einer Situation zuschlagen und die mich erstmal, wenn ich es nicht gelernt habe, an der Trauer oder die Trauer zu kommunizieren, hindern. Und dafür brauche ich es, man kann das ganz einfach auflösen. Nehme ich kein Trauerkaffee, gehe ich mit dem Mann spazieren.
Ist der Augenkontakt, mach was anderes.
Ja. Ist der Augenkontakt weg. Okay. Das sind so Kleinigkeiten, aber das wird halt noch nicht gelehrt. Okay. In den bestehenden Settings, in den Ausbildungen wird das nicht gelehrt, weil da nicht hingeguckt.
Interessant. Das ist ja eigentlich eine Kleinigkeit, aber eine Wichtigkeit, ne?
Genau.
Okay, das heißt, man könnte einen Trauerspaziergang anbieten.
Zum Beispiel. Männer in Trauergruppen funktionieren ja auch ganz anders. Das sind niemals Trauercafés im klassischen Sinne, sondern die gehen spazieren, die machen zusammen Sport. Und wenn Männer dann zusammen sind, und das ist das wieder, was viele Frauen nicht verstehen, und die Männer alle in der gleichen Situation sind, reden die nicht über die Trauer. Und es ist okay, weil die Männer haben das Gefühl, alle sind in der gleichen Situation, dann bin ich hier geborgen, weil die fühlen sich alle gleich. Dann muss ich aber auch nicht mehr drüber reden. Das ist aber schon hilfreich für den Mann. Der braucht das Gespräch dann nicht mehr. Der braucht das nicht mehr, sondern er fühlt sich wohl. Er ist gut aufgehoben in dieser Gruppe. Viele Frauen verstehen das nicht und sagen dann, du musst doch jetzt über deine Gefühle reden. Nein, der ist da aufgehoben, der hat seinen Wohlfühlort, alles gut, läuft prima.
Also ich muss eine kleine Geschichte erzählen, die hat mit Trauer nichts zu tun, aber mit dem vielleicht gleichen Verhalten. In unserem Freundeskreis oder im Freundeskreis meines Mannes mit seinen ganzen Schulfreunden, die er schon lange, lange kennt, die haben einen tollen Freundeskreis, sind auch nach der Schule immer noch, treffen sich regelmäßig, machen Ausflüge, kurze Urlaube, gab es einen Freund, bei dem ein sehr heftiger Lebensumbruch passiert ist, was sehr spannend ist, weil er sich quasi mit 40 geoutet hat, dass er eigentlich schwul ist oder vielleicht bisexuell, das war noch nicht so klar, aber eine langjährige On- und Off-Beziehung mit einer Frau ist zu Ende gegangen und er hat sich seinen Freunden eben geöffnet, dass ich stehe gar nicht auf Frauen. Und dann sind die kurz danach zusammen, diese Männergruppe, haben Wochenende verbracht, sind gewandert und haben gemacht und dann ist mein Mann wiedergekommen und ich habe mich so total gefreut. Wow, die haben so ein ganzes Wochenende mit dem verbracht. Jetzt bin ich mal richtig gespannt auf die ganze Geschichte. Wie hat er das denn gemerkt? Und etc. etc. Und ich frage ihn, und? Was und? Ja, habt ihr über so und so gesprochen? Nö. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ihr verbringt irgendwie 48 Stunden miteinander und es ist nicht ein Detail. Also wenn wir Freundinnen, wir hätten alles gewusst. So, ja,
genau.
Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und jetzt höre ich aber gerade, das ist völlig normal.
Völlig normal, ja. Das ist aber das, was Frauen häufig nicht verstehen.
Ja.
Und weil wir diese Brücken häufig nicht schlagen. Wenn wir das erklären würden, würde Verständnis für beide Seiten entstehen. Und das machen wir nicht. Die Frauen stehen dann da und sagen, hä? Ich habe eigentlich jetzt Informationsbedarf.
Absolut.
Und zwar reichlich.
Ja.
Und wir Männer sagen, es ist eigentlich alles geklärt.
Krass.
Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben ein Buch gemacht mit einer Psychologin vom Hamburger Hospiz, wie Männer sterben. Wir wollten wissen, was denken die im eigenen Sterbeprozess. Und waren im Hospiz in Hamburg und hatte einen Mann vor mir, irgendeinen Starfotografen aus Hamburg. Und ich ging in den Raum rein mit meiner Kollegin Angela Reschke und ich sagte, und wie geht's dir? Und er sagte, scheiße. Und ich bin zur nächsten Frage übergegangen. Weil für mich war das Thema umfassend abgearbeitet. Sie saß daneben als Psychologin und sagte, scheiße, ist kein Gefühl. Und wir Männer haben uns angeguckt und gesagt, was will die? Wir haben sie nicht verstanden. Für uns war das Thema schon abgehakt. Wir sind in das nächste Thema reingegangen. Okay. Wir sprechen anders. Gerade in Krisensituationen sprechen wir anders. Es gibt den Hendrik Lind, der hat ein Trauersprachenmodell entwickelt. Der sagt, die Sprache in der Trauer ist eine völlig andere. Die Wörter haben eine andere Bedeutung als Menschen, die nicht in der Trauer sind. Und wir können Menschen zusammenführen, wenn wir deren Sprache verstehen. Und er hat quasi die Leute von Tinder abgeworben, die ja auch Menschen miteinander matchen, und hat gesagt, programmiert mir einen Algorithmus, der auf Sprache basiert, damit ich Trauernde, die ihre Sprache gleich nutzen, miteinander verbinden kann, damit die sich austauschen können. Und es funktioniert.
Ich brauche ein Beispiel.
Ein ganz einfaches Beispiel, ein Paar steht im Sonnenuntergang und sie sagt, hör mal, die Grillen. Im Hintergrund zirpt es überall. Für ihn hört er das Grillen. Da gibt es irgendwo Bratwurst, Schnitzel. Das ist das gleiche Wort. Aber die Emotion, die dahinter steht, ist bei einem Mann und bei einer Frau völlig unterschiedlich. Und deshalb findet häufig die Kommunikation ist häufig so schwierig untereinander, weil Frauen auf der emotionalen Ebene total stark sind. Wir Männer aber gerne, wenn wir es nicht gelernt haben, Emotionen verdrängen. Das sieht man schon, wenn man aufs Gehirn guckt. Frauen haben auf beiden Seiten Kommunikationszentren, die jeweils mit emotionalen Zentren verschnitten sind. Wir Männer reden mit einer Seite, fühlen mit der anderen Seite. Frauen haben den Verbindungssteg ist um 30% mit mehr Nervenzellen ausgebildet. Das heißt, die Kommunikation zwischen den Gehirnnerven geht viel, viel schneller. Bei Männern ist das viel weniger. Das heißt, wir müssen, wenn wir Emotionen spüren, in die eine Hälfte gucken, wie sieht das da aus, Wörter finden in die andere Hälfte, Wörter formulieren und dann können wir erst sprechen. Was sagen Trauerbegleiter an Trauercafés? Wenn wir Männer dabei haben, ist das Trauercafé von 2 Stunden zu kurz, weil die fangen immer erst am Ende an zu reden. Weil die Zeit brauchen.
Aber das heißt, wenn ich mir jetzt so ein bisschen versuche zu verarbeiten, was Sie so alles erzählt haben, dass es auch Männern nicht unbedingt, also vielleicht dann gibt es einen Zeitpunkt, wo sie drüber sprechen möchten, aber dass das gar nicht so primär das Ganze ist.
Genau, das Gespräch ist nicht das Zentrale.
Ist nicht das Zentrale.
Nein.
Sondern das so sein dürfen ist das Zentrale.
Die Gruppe. Die Gruppe kann auch aus 2 Leuten bestehen, also ein guter Freund und ich, der ertrauert. Das ist völlig egal. Aber es ist die Gruppe, die entscheidend ist, weil wir Männer werden in Gruppen aufgefangen. Auch wieder typisch Biologie. Trauer ist vor circa 300.000 Jahren bei Menschen entstanden. Das ist nichts Gottgegebenes. Es ist erst entstanden, nachdem wir angefangen haben, Feuer zu nutzen, das Gehirn sich weiterentwickelt hat, wir verschiedene neue Hormone ausgebildet haben, wo wir Menschen uns als Gruppen zusammengeschlossen haben. Erst zu diesem Zeitpunkt ist Trauer entstanden, weil Trauer kann ich, und Sie müssen sich immer auf damals konzentrieren, Trauer kann ich nur in der Gruppe überleben, nicht als Einzelperson. Wenn ich als Einzelkämpfer irgendwo stehe und muss in meiner Trauer, akuten Trauer klarkommen, habe ich ein Problem. Gucke ich mir die Suizidraten in Deutschland an, sind das 80% Männer, die sich jährlich in Deutschland suizidieren. Das kommt nicht von ungefähr. Wenn die aber in Gruppen aufgefangen werden, kann ich die da rausholen. Es gibt von 2013 eine Studie, es gibt eine Stiftung für Männergesundheit. Und diese von 2013 ging über Psychologie und die sagt, wenn ein Mann ein Trauererlebnis erfahren hat, nehmen wir mal an, die Frau verstirbt, er sich nicht relativ schnell wieder bindet oder einer Gruppe anschließt, das kann der Kirchenchor sein, das kann der Fußballverein sein, ist völlig egal, ist seine Lebenserwartung in Deutschland statistisch um 10 Jahre reduziert. Kann ich messen, statistisch nachweisen, dass die Männer um 10 Jahre eher sterben. Weil wir Männer versuchen, diese Lücke zu schließen. Wir fangen an, mehr zu arbeiten, wir fangen an zu saufen, wir machen andere Dinge, die uns kaputt machen. Kommt ein Korrektiv hinein, wie eine neue Partnerin oder eine Gruppe, dann komme ich aus diesen Suchtverhaltensstrategien ganz schnell wieder raus und die 10 Jahre sind wieder da.
Meine Güte.
Deshalb binden sich Männer nach dem Verlust einer Partnerin innerhalb von 2 bis 3 Jahren normalerweise, während Frauen das ganz oft nicht mehr tun.
Und man guckt da so ein bisschen, vielleicht auch als Frau, bewertet man das nicht gut.
Der hat die nicht geliebt, der ist schon wieder mit einer neuen zusammen. Ja, natürlich. Aber das ist ein Urtrieb von uns. Weil wir so angelegt sind, dass wir immer versuchen, eine Familie zusammenzuhalten. Das ist unser Urtrieb. Fehlt dieser Ansatzpunkt, haben wir echt ein Problem.
Spannend. Das heißt, wenn Sie Trauercafés ist ja ein blödes Wort, wenn Sie Trauermöglichkeiten für Männer anbieten und auch Männer darüber aufklären in Seminaren etc., was braucht es? Also zum Beispiel haben wir schon gehört, etwas gemeinsam machen, nicht irgendwo sitzen und wir gucken uns an und warten, bis jemand ausbricht in Tränen, sondern wir gehen spazieren oder wir machen Sport oder keine Ahnung, wir machen eine Aktivität zusammen. Das alleine hilft schon sehr viel. Trotzdem gibt es ja vielleicht manche Trauerprozesse, also auch wenn man eine Partnerin in den Tod begleitet hat oder einen Partner in den Tod begleitet hat lange, das sind ja schon auch Sachen, wo man vielleicht doch auch mal psychotherapeutisch mit jemandem sprechen sollte, oder ist das nicht unbedingt nötig?
Ich muss mir das angucken als Begleiter. Ja. Ich bin ja nur derjenige, der am Spielrand steht und begleite. Wenn ich merke, das wird wirklich krankhaft, dann hole ich natürlich den Psychotherapeuten mit rein. Es wäre vermessen zu sagen, das kriege ich organisiert. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich muss mir den Menschen, der zu mir kommt, genau anschauen, weil wir haben ja nicht 100% Männer und 100% Frauen, sondern wir haben ja Frauen mit männlichen Anteilen, wir haben Männer mit weiblichen Anteilen. Das heißt, ich muss gucken, wo passt er denn jetzt besser rein? Es kann natürlich ein Mann sein, der in ein Trauercafé wunderbar passt. Mhm. Ich kann aber auch einen Mann vor mir haben, der mit einem Trauercafé gar nichts anfangen kann. Dann gehe ich mit ihm wandern, vielleicht ist das sein Setting. Vielleicht kann er aber gar nicht gut laufen. Mhm. Dann gibt es diese Tresensituation, dann baue ich sowas auf wie einen Tresen. Mhm. Habe ich eine Zeit lang in Ostfriesland gemacht, dass ich einfach einen Sportverein, bei mir im Sportverein die kleine Kneipe gemietet habe, dann hat man die Tresensituation, wir sitzen nebeneinander und ich kann es wieder auflösen.
Und nebeneinander ist wichtig, nicht gegenüber.
Genau, oh, und Mann. Ich kann es wieder auflösen. Ja. Ich muss spielen. Mhm. Das, was ich brauche, mhm. ist ganz, ganz viele Optionen. Mhm. Und ich muss aus diesem Blumenstrauß von Optionen auswählen, was passt für den Gegenüber am besten.
Und jetzt auch nochmal in Frauensprache zu übersetzen, das ist auch unterschiedlich. Aber klar, bei Frauen würde ich sagen, wir reden, haben Sachen zu klären und vielleicht ist es irgendwann ausgeredet quasi so, ja, man hat sich gut damit auseinandergesetzt und ist vielleicht für sich fein mit den ganzen unterschiedlichen Trauerphasen, die man hat und ist dann irgendwann bereit, dass es einem wieder gut gehen darf, besser gehen darf. So, wie lange muss ich nebeneinander sitzen oder spazieren gehen, bis es wieder besser wird?
Trauer ist nichts, was ich jetzt nach Zeit bemessen kann. Ja. Es gibt Menschen, die sind nach 2-3 Monaten prima durch. Es gibt Menschen, die in 5 Jahren später immer noch am Kämpfen sind. Ja. Kann ich nicht in Zeit bemessen. Ich muss Geduld haben. Ich muss gucken, wenn ich, nehmen wir mal an, tatsächlich so eine Trauergruppe habe, dann sagen wir in der Regel 1 Jahr, weil danach sich sowas verselbstständigt in Richtung regelmäßige Treffen. Das ist dann wie so eine Art Freundschaft, die sich auftut. Die können sich gerne privat weitertreffen, gar keine Frage. Mhm. Aber wir lösen das Setting dann auf nach einem Jahr. Mhm. Weil wir sagen, sonst wird das eine Dauereinrichtung. Ja. Aber festlegen kann ich es nicht. Nein.
Und was würden Sie Männern raten, die vielleicht jetzt zuhören und sagen, ja, ich habe mich auch noch nicht mit Thema X beschäftigt. Was mache ich denn? Wo hole ich mir Rat? Oder was? Wie gehe ich erstmal mit mir selber um? So, also wenn denn der Impuls da ist, da was ändern zu wollen.
Also es gibt ich will das gar nicht mal so disputierlich sagen, so eine Art Subkultur von Männergruppen in Deutschland, die so wirklich unter dem Radar laufen. Das ist so der eine Punkt. Also es gibt ganz, ganz viele Männergruppen, die sich treffen am Lagerfeuer, sich regelmäßig treffen, Bierchen trinken, miteinander schwätzen. Das wäre eine Option, zu schauen, habe ich eine Gruppe, in die ich gut reinpasse, die mir weiterhilft. Mhm. Ich habe aber auch die Option zu sagen, es gibt einen Bundesverband Männertrauer. Ich kann mich da ganz unverbindlich mal einmal hinwenden, kann sagen, wie meine Situation aussieht und die sollen sich überlegen, was ich für Möglichkeiten habe. Auch das ist eine Möglichkeit. Es gibt riesige Trauerforen, einmal die Trosthelden wären eine, es gibt Jungverwitwet, gibt es als riesige Foren im Internet. Das sind teilweise Hunderttausende von Menschen, die da organisiert sind in Internetgeschichten. Auch das ist eine Option. Also vielleicht erstmal zu gucken, ohne mich allzu sehr zu öffnen, was ist da, mal den ersten Kontakt aufzunehmen und dann sich vielleicht Schritt für Schritt näher heranzutasten, bis ich dann vielleicht an eine Ebene komme, die mir wahrscheinlich richtig wehtun wird, die ich aber wahrscheinlich auch einmal durchleben muss, damit der Trauerprozess abgearbeitet wird in großen Stücken, wobei Trauer ich ja niemals loswerde. Trauer sortiere ich ja nur in mein Leben ein, aber auch dafür brauche ich einen Weg. Und dann kann ich vielleicht weitergehen. Wichtig ist mir aber, Trauer ist ein kumulativer Prozess, das heißt, ich muss jedes Trauerereignis alleine auch bearbeitet haben, weil eine Trauererfahrung setzt sich auf die nächste auf und wir wissen, wenn Trauer nicht bearbeitet wird, werden wir krank. Ob Frau oder Mann spielt keine Rolle, wir werden krank und ich kann es aber bearbeiten, weil wir die Möglichkeiten einfach haben.
Eine Rückfrage nochmal. Ein Trauererlebnis muss für sich Aufgabe, also zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, der langjährige Hund stirbt, das muss aufgearbeitet werden und wenn der Partner stirbt, die Partnerin stirbt, das muss man für sich alles sehen, so
zum Beispiel. Wenn das zeitlich nah beieinander ist, kann ich es auch zusammenlegen, das ist nicht die Frage, aber ich muss es alles betrachtet haben. Ich kann es nicht einfach verdrängen.
Also wir müssen durch.
Wir müssen da durch. Und das ist auch wieder urbiologisch. Unser Gehirn ist ein Prognosegehirn. Und das heißt, wir haben uns an regelmäßige Abläufe in unserem Leben gewöhnt. Sommer, Winter, Herbst, Frühling, aber auch genauso gut in Partnerschaften und Freundschaften. Ich weiß, dass mein Partner oder Partnerin regelmäßig wiederkommt. Das muss nicht mehr um 18 Uhr sein, aber ich weiß, sie kommt immer wieder. Dafür werden Datenautobahnen im Gehirn angelegt, weil das immer wieder klärende, gleiche Abläufe sind. Endet so ein Ereignis, der Partner oder die Partnerin verstirbt, habe ich Datenautobahnen im Kopf, die ich nicht mehr benötige. die muss ich abbauen. Der Körper baut sie ab. Das Immunsystem muss sich runterfahren. Wir haben ein ganz komplexes System an Abläufen im Gehirn. Und dann findet eine Neuverschaltung in Teilen im Gehirn statt. Das ist also das Urbiologisches. Das ist energieaufwendig ohne Ende. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung. Als meine Frau gestorben ist, die kommenden 6 Wochen habe ich jeden Tag, Sie kennen diese großen Schokoladen, auch von der Marke, die ich jetzt nicht nenne, da habe ich jeden Tag eine von gegessen und ich habe trotzdem jeden Tag noch 1 Kilo abgenommen, weil das so energieaufwendig ist, diese Zeit, weil das Gehirn sich so umstellen muss. Und wenn das nicht stattfindet, habe ich Datenautobahnen im Kopf, Nervenverschaltung, die ich überhaupt nicht benötige, die liegen da brach. Das heißt, der Körper wird da irgendwann rangehen wollen, um das abzubauen, um neue Möglichkeiten zu schaffen. Das heißt, ich habe gar keine andere Wahl, als mich damit auseinanderzusetzen.
Was hilft, den Schmerz zu lindern?
Ich brauche Halt. Ich muss für mich vielleicht eigene Rituale finden, dass ich diesen Schmerz kanalisieren kann und rausgeben kann. Also, das kann der Spaziergang sein, das kann der Besuch zum Grab sein, das kann das Schreiben sein. Es kann der Austausch vielleicht mit einem guten Freund oder Freundin sein. Ich muss für mich Wege finden. Jemand, der es vielleicht aushalten kann. Das ist meistens der beste oder die beste Freundin. Ich habe damals geschrieben, das war mein Kanal. Ich habe teilweise wie unter Drogen geschrieben. So, das ging dann über Stunden und ich habe aufgeguckt und da waren auf einmal 5-6 Stunden waren vorbei und ich habe es nicht mitgekriegt. Aber das war für mich ein Weg, für mich einen Ausgang zu finden, um diese Trauer zu verarbeiten.
Ich habe einmal ein Interview gemacht, geführt mit einer auch ganz tollen Frau, Mechthild Schröter-Ruhpieper, die auch viele Bücher über das Trauern geschrieben hat und auch in Gelsenkirchen das Lavia Trauerhaus hat und auch sehr viele Selbsthilfegruppen dort anbietet für wirklich auch sehr spezielle Fälle, also Kinder, deren Eltern sich umgebracht haben, Menschen, wo junge Witwen, also für alle, wirklich, da gibt es ganz, ganz viel Gleichgesinnte quasi. Und sie hatte in der Küche, in diesem Trauerhaus, hatte sie gleich große Gläser stehen und da waren Kugeln drin. Und in dem einen Glas, also die Gläser, 3 Gläser, die waren gleich groß und es waren so unterschiedliche Trauermodelle. Also in dem einen Glas waren einfach Kugeln drin und dann in dem zweiten weniger Kugeln und in dem dritten noch weniger Kugeln. Und sie hat mir damals erzählt, so ja, das ist das, was Menschen sich so vorstellen. Die Trauer wird im Laufe der Zeit immer weniger. Das ist aber nicht so. Sondern hatte sie ein anderes Modell. Da waren, ich muss kurz überlegen, damit ich es auch richtig, ohne dass man es jetzt sehen kann, versteht. Genau. Es war ein großer Stein, aber in unterschiedlich großen Gläsern drin. Und sie hat gesagt, die Trauer, die bleibt. Aber das Leben drum wird mehr. So. Also auch nach langer, langer Zeit wirst du diesen Menschen immer vermissen, weil er hat einen Platz in deinem Leben gehabt, der ist nicht wiederzukriegen. Aber alles andere, was du erlebst, alles Schöne, das wird mehr. Aber die Trauer bleibt. So, das fand ich interessant, das auch mal so einmal zu sehen, sozusagen. Ne? So dass man denkt, es geht schon weg. Nein, das geht nicht weg. Es ist ja auch was Schlimmes, was passiert ist.
Trauer wird immer bleiben, ja. Das sage ich meinen Leuten auch mal. Und da hat Mechthild auch völlig recht. Wir müssen gucken, dass wir Trauer im Leben einen Ort geben. Ja. Und sie kommt regelmäßig wieder. Also ich nehme sie bei mir immer, die alte Dame, die mir dann den Kuchen wegfrisst. Die bleibt dann 2-3 Tage, aber sie geht auch wieder, weil sie noch andere Sachen zu tun hat. So sehe ich das bei mir immer. Und dann ist das so. So, und ich muss in meinem Leben lernen, damit umzugehen, dass ich Phasen habe, wo es mir einfach vielleicht nicht gut geht. Das heißt aber auch, dass mein Umfeld es weiß, dass ich immer wieder mal Tage dazwischen habe. Gut, heute bin ich eben nicht gut drauf. Ja, dann ist das so. Ja. Morgen geht es schon wieder besser. Ja.
Glauben Sie, dass wir auch in der Gesellschaft, die wir gerade haben, wo alles immer optimiert wird und verbessert wird, verschönert wird, dass wir nicht mehr noch weniger bereit sind für negative Gefühle und aushalten, als wir es vielleicht vorher schon nicht mehr waren? Also fällt uns das schwerer, aushalten?
Ja, wir können nicht mehr aushalten. Ja, das merkt man ja wie, ich sag mal auch ganz einfach, Belastbarkeit geht bei vielen gar nicht mehr. Ja. Wo ich mir manchmal denke, Alter, stell dich nicht so an. Ja. Aber da merke ich, ich komme auch schon wieder aus einer anderen Generation. Ja. Geht nicht mehr. Und es wird immer oberflächlicher. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Problem ist. Und deshalb haben wir auch, wenn wir es in dem Kreis jetzt weiterschließen, öffnen wir ja gerade die Tür für Radikale, ja, um einfach die Leute abzuholen.
Ja.
Weil die einfache Lösungen generieren, vermeintlich, und die holen mich dann ab. Aber Leben ist nicht einfach.
Mm-mm. Das ist etwas, was wir alle akzeptieren müssen und gucken und unsere Wege finden, damit wir damit umgehen können.
Ja, ne? Genau.
Und die Hoffnung nicht verlieren, dass es besser wird. Also, dass man weiß, die Dame kommt, die ist jetzt 2 Tage da, vielleicht auch 3, aber dann geht die auch wieder.
Ja, genau.
Aber die Erfahrung muss man ja auch erstmal machen, dass die tatsächlich wieder geht, weil am Anfang denkt man, die bleibt jetzt. Ne?
Richtig, genau. Die hat sich da jetzt eingenistet.
Ja, genau.
Die Angst ist erstmal da und das muss ich lernen. Und das ist halt ein Prozess.
Ja. Wenn Frauen vielleicht jetzt zuhören, die sagen, ah, für meinen Mann wäre das mal was, weil da ist vielleicht, keine Ahnung, die Mutter oder der Bruder oder so gestorben und ich merke, da müsste eigentlich was passieren. Wie könnte ich denn meinen Partner anstupsen oder meinen Bruder anstupsen, dass sie vielleicht dazukommen oder muss das immer von selbst kommen?
Letztendlich ist ja jeder für seine Trauer erstmal eigenverantwortlich. Jeder ist ja nicht entmündigt. So, das heißt, er ist immer für sein Verhalten und seine Verarbeitungsprozesse selbstverantwortlich. Ich würde in dem Fall gar nicht mal so sehr an den Betroffenen selber herangehen, sondern würde im Umfeld gucken, ob es einen Nahestehenden gibt, dem er sich sehr anvertrauen kann, würde mit dem das Gespräch suchen. Vielleicht tauscht er sich mit dem ja schon aus. Weiß ich das? Mhm. Weiß ich ja häufig gar nicht.
Ja, stimmt. Er wird ja nicht drüber sprechen.
Genau. Das ist ja wie das Beispiel von dem Menschen, der sich da hätte in der Gruppe outen können, was er nicht getan hat. Das weiß ich ja nicht. Findet das Gespräch irgendwo anders statt? Auch da wieder das Beispiel, als meine Frau gestorben ist und die kleinen Kinder da waren, habe ich auch gedacht, wie verarbeiten die das, wie machen die das? Und irgendwann habe ich es rausgekriegt, weil ich die Mütter mit einbezogen habe, von deren Kinder oder mit den Kindern meine wieder gespielt haben. Und meine Kinder haben es ja mit ihren Freunden und Freundinnen gemacht, die im gleichen Alter waren. Die haben mit denen gesprochen. Die haben mit mir über viele Themen gar nicht gesprochen, aber sie haben es mit ihren eigenen, ich sag mal, Peergruppe dann besprochen und sind darüber einen großen Schritt weitergekommen. Hin und wieder haben auch die anderen Mütter einmal mit drauf geguckt. Das fand ich ganz spannend. Es hat sich ein System entwickelt, von dem ich nur marginal was mitbekommen habe, obwohl ich eigentlich als Vater in dem Zentrum der Kinder stand. Mhm. Und trotzdem war das Dorf, wie der alte Spruch, Dörfer erziehen Kinder oder das Dorf erzieht das Kind, war die Gruppe im Dorf da, die dann mit meinen Kindern gearbeitet hat, was ich häufig gar nicht mitbekommen habe. Das fand ich spannend, dass das in Teilen ein Selbstläufer ist. Natürlich haben die Kinder mit mir auch das Gespräch gesucht, gar keine Frage, aber sie haben es auch auf ihre eigenen Wege gemacht.
Man ist dann auch ein bisschen nicht nur 100.000%ig in der Verantwortung, sondern es machen auch andere, ne? Es übernehmen auch andere.
Genau.
Da hätte ich aber noch mal eine Frage zu. Jetzt in so einer Situation, wo man selber trauert, aber man hat Kinder als Eltern und man fühlt sich natürlich für sie verantwortlich und man denkt auch, ich muss ihnen helfen, meinen ganzen Kindern helfen. Wie kriegt man die Balance hin? Also dieses Verantwortungsgefühl, vielleicht könnte ich mir vorstellen, traut man sich am Anfang auch nicht selber diese Trauer zuzulassen, weil man stark sein will für die Kinder? Also wie ist dieses Equilibrium quasi am besten?
Der Prozessor meiner Frau war ja jetzt einer, der sich über 2,5 Jahre hingezogen hat. Das hat mir einen gewissen Vorteil gegeben, weil ich ja schon in Teilen drüber nachdenken konnte. Und meine Idee war nur, oder war die ganze Zeit, wir schaffen das nur im Team. Das heißt, ich kann nicht als der Vater da vorne weggehen und sagen, wir laufen es rechts, wir laufen es links, wir machen es das, wir machen das. Also wir entscheiden im Team, was für uns am besten ist. Das heißt für mich aber auch, wenn ich diese Führungsposition ein Stück weit abgebe und nur noch ein Teil des Teams bin, muss das Team auch wissen, dass es mir auch scheiße geht.
Mhm.
Das heißt, ich habe natürlich auch die Tränen frei laufen lassen und die Kinder haben dann gestanden und gefragt, Papa, geht es dir heute nicht gut? Und ich sage, nee, heute geht es mir nicht gut.
Mhm.
Und es war okay für die Kinder und sie haben es gelernt, damit umzugehen, dass auch der Vater schwach ist und nicht immer alles lösen kann gerade. Und dann standen die Kinder dann häufig da, wenn ich mal mich auf die Couch gelegt habe und gesagt, heute geht gar nicht. Und dann standen sie neben mir und hatten das Toastbrot mit Nutella fertig und gesagt, aber ein bisschen essen musst du schon heute, Papa. Und dann merkt man, es funktioniert. Ne? Dann sind die Kinder wieder diejenigen, die einmal auffangen. Und auch ein Stück weit als Eltern die Verantwortung mal abzugeben und zu sagen, die Kinder sind nicht aus Watte.
Ja.
Die können ganz viel aushalten. Und wenn die merken, die Eltern sind mal schwach, dann übernehmen vielleicht gerade für ein paar Minuten die Kinder mal die Führung und es ist okay.
Ja. Das ist eine Beziehung auf Augenhöhe dann, ne?
Ja, genau.
Okay. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das oft am Anfang auch eine treibende Kraft ist. Jetzt muss ich aber trotzdem alleine weitermachen, jetzt muss ich irgendwie das alles hier wuppen und so weiter. Ja, ne? Und das ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung und Verantwortung, die man hat in einem Prozess, wo man eigentlich Hilfe braucht. Und
man sagt, eigentlich gar nicht kann.
Ich kann gar nichts. Ne? Wie soll ich das denn alles schaffen?
Ja, richtig.
Mega interessant. Ich habe heute so viel über Männer herausgefunden und jetzt gehen mir so im Hinterkopf so Lichter auf. Muss ich nochmal neu nachdenken. Und auch vor allem für mich nicht so bewerten, weil ich denke immer mal, es kann nicht sein, Leute, dass ihr das nicht in einem Wochenende so herausbucht. Nee, es war einfach anders. Die Erwartungen, die Gegebenheiten sind anders und die brauchen es auch anders.
Ja,
einfach,
genau. Es gibt von Edith Stein einen Spruch, die im vorletzten Jahrhundert gelebt hat, sagte, wir Männer und Frauen passen nur deshalb zusammen, weil wir unterschiedlich sind. Und das ist gut so. Wenn wir nicht unterschiedlich wären, können wir uns nicht ergänzen. Dann können wir aber auch die Fehler des anderen nicht ausbügeln, weil ich es vielleicht besser kann in dem Moment. Und wenn wir alle gleich wären, verdoppeln wir immer alles nur.
Stimmt.
Das heißt, wir haben keinen Mehrwert.
Stimmt.
Und deshalb verstehen wir uns häufig auch nicht. Mhm. Und dann müssen wir aber miteinander sprechen.
Ja.
Und rausfinden, woran liegt es jetzt gerade.
Wenn man Kontakt zu Ihnen haben möchte, wenn man was von Ihnen lesen möchte, wenn man Sie erleben möchte, wie findet man den Kontakt zu Ihnen?
Am einfachsten ist es sicherlich über die Internetseite www.martinkreuz.de. Das ist sicherlich am einfachsten. Von da aus geht es alles rechts und links weiter. Man findet mich aber auch ganz normal in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, diese gängigen Medien. Da bin ich auch überall. Meistens findet irgendwas täglich statt auf diesen Seiten. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg.
Durch Ihre Arbeit und die Beschäftigung mit dem Thema Trauer bei sich und auch bei anderen und auch in Ihrer Familie, fühlen Sie sich gefeiter vor einem möglichen Schicksalsschlag? Also denken Sie, ich weiß, wie es geht, wenn es nochmal passiert? Oder wie ist Ihr Gefühl in dieser Ebene quasi?
Ich habe das Gefühl, dass mir eigentlich nichts mehr passieren kann. So, ich weiß, wie tief damals dieses Tal war, wo ich durch musste mit den Kindern. Und ich weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Und es kann mich nichts mehr schocken. Das hat aber auch zur Folge, dass viele Sachen für mich keine Priorität mehr haben. Also natürlich habe ich ein kleines Häuschen aus Friesland und fühle mich da total wohl. Ich weiß aber letztendlich auch, dass mir eigentlich ein Rucksack reicht. Und ich einfach andere Dinge habe, die mir viel, viel wichtiger sind und die ich jederzeit in einen Rucksack packen kann und alles ist gut. Das ist das, was ich für mich daraus gelernt habe. Ich brauche nicht mehr viel. Ich brauche kein Luxusdenken oder solche Sachen. Das hat sich daraus entwickelt und ich habe wenig Sorge vor Sachen, die passieren, weil ich weiß, ich finde eine Lösung.
Das ist ein schönes Gefühl.
Ja, ist es auch, ja. Man wird ruhiger, man dreht nicht mehr ganz so schnell durch. Natürlich drehe ich immer noch auch ab und an mal durch, gar keine Frage. Aber in Summe betrachtet bin ich, glaube ich, heute etwas ruhiger.
Was, glaube ich, auch grundsätzlich gut ist in den Zeiten, in denen wir leben, die einfach verrückte Menschen an wichtigen Positionen sind und man kann die nicht beeinflussen, man muss nur gucken, wie man damit klarkommt. Ne?
Ja, genau. Man denkt sich morgens schon, wenn man aufsteht, alle bekloppt.
Ja, das so. Heißt Resilienz. Ne? Also haben Sie eine große Resilienz geschaffen und wissen, dass Sie, es hat Ihnen die Gewissheit gegeben, Sie kommen klar.
Ich komme klar, ja. Genau.
Vielen Dank.
Gerne.
Tolle, interessante Eindrücke, viele Informationen und mir gefällt auch, ich bin zwar Journalistin geworden, aber ich wäre eigentlich auch Tierärztin geworden, weil mein Vater war Tierarzt und bis ich 14 war, wollte ich das. Also Biologie interessiert mich, will ich damit sagen und mir gefällt, dass sich das damit erklären lässt auch.
Ja.
Das finde ich gut.
Andere Länder sind da viel weiter. In Amerika gibt es die evolutionäre Biopsychologie. Da guckt man, wie wir psychologisch vor 100.000 Jahren eigentlich funktionieren mussten, um in dieser Zeit zu überleben. Die denken viel mehr über den Tellerrand hinaus. Die versuchen, Fachbereich miteinander zu vernetzen, um eine Problematik sich anzuschauen. Mhm. Das ist ein Ansatz, den wir in Deutschland noch gar nicht in dem Maße haben. Das sieht man allein an Universitäten, die zu Trauer ausbilden, die sind alle kirchengebunden in Deutschland. Das heißt, sie gucken alle aus der psychologisch-soziologischen Sichtweise auf das Thema Trauer inklusive Religion. Wenn ich nach Groningen gehe, habe ich ein Trauerinstitut, die gucken aus Medizin, Evolution, Biologie, Soziologie, aus allen Seiten da drauf und sagen, was brauchen wir für diese Menschen? Das heißt, wir brauchen eigentlich einen holistischen Ansatz, weil das nicht ein Thema ist, was ich nur von einer Seite
natürlich nicht
kann. So. Das sind andere Länder aber weiter.
Ja, wir packen euch die Infos zum Thema und zu Martin Kreuz in die Informationen rein. Danke erstmal wirklich für das tolle Gespräch.
Gerne.
Danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, Infos findet ihr in den Shownotes. Wir schreiben auch nochmal was und werden auch nochmal was bei Insta zeigen. So ein paar kleine Details aus diesem schönen Gespräch. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch was gebracht, vielleicht wenn die eine oder der andere in der Situation ist, wo der Bauch vielleicht schon ab und zu mal gesagt hat, man muss da vielleicht mal drauf gucken, vielleicht habt ihr einen kleinen Impuls bekommen, dass es euch besser gehen könnte. Oder ihr kennt jemanden, der in der Situation ist und ihr könntet da vielleicht durch eine kleine Info oder sowas helfen. Das wäre schön. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über einen netten Kommentar oder über ein paar Sternchen oder über eine Weiterempfehlung. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich sehr. Bitte meldet euch einfach über Instagram oder auch über die Homepage www.nicolenoetzel.de. Ich freue mich immer über eure persönlichen Geschichten und das, was euch bewegt. Und wenn ihr etwas erlebt habt und es hat euch sehr geholfen, dann kann es auch anderen helfen, wenn man es hört und wenn man drüber spricht. Danke, bitte niemals vergessen, ihr Eltern, auch die Papas, ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Noetzel.